Apple versus Samsung. Kampf der Titan. Zumindest wenn es rund um die persönliche Unterhaltungselektronik und die Smartphones und Tablets und Notebooks und Displays und Hasse nicht gesehen geht. Aber wer hat denn im Moment die Nase vorn, beziehungsweise gibt es da überhaupt einen Sieger? Genau darüber unterhalten wir uns in dieser Ausgabe. Viel Spaß.
Willkommen zur Tech Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
Willkommen bei der Tech Lounge. Da sind wir wieder. Don, schön, dass du dabei bist.
Hallo Sascha, ja, freue mich auch. Und wir haben ja heute wirklich ein Thema, das betrifft ja wirklich mal alle oder ja, fast alle. Es ist so ein bisschen Android versus Apple, aber es ist vor allen Dingen Samsung versus Apple. Denn das ist ja tatsächlich mittlerweile, ich will nicht sagen so ein Glaubenskrieg, aber naja, die Marktanteile verschieben sich immer gerne. Samsung hat Apple gerade abgelöst als größter Smartphone-Hersteller der Welt. Darf man nicht vergessen. Viele sagen ja, ach, die Samsung-Handys, die sehen so langweilig aus. Aber da gibt es ja ein bisschen mehr als nur das Design der Smartphones, was ja auch immer Geschmackssache ist. Da gibt es ja auch um Ökosysteme und all diese ganzen Dinge. Ja. Und darüber wollen wir heute reden, Sascha.
Absolut. Nicht nur Smartphones. Wir schauen so ein wenig über den Tellerrand hinaus, gucken uns Produktpaletten an, auch die Dynamiken, die selbige haben und wie beide Firmen da entsprechend aufgestellt sind. Und das ist durchaus unterschiedlich. Vor allen Dingen, wenn wir uns mal anschauen, wie innovativ sind denn die beiden Schwergewichte in diesem Bereich. Und ich glaube, da gibt es durchaus Unterschiede. Insbesondere, wenn wir uns anschauen, wer baut denn für wen etwas? Also es gibt, das kann ich schon mal so vorab sagen, nichts, was Apple für Samsung baut. Aber umgekehrt baut Samsung eine ganze Menge für Apple. Und ich glaube, das zeigt so auch ein bisschen schon mal, wo die Südkoreaner die Nase vorne haben. Das hat eine ganze Menge mit Display-Technologien zu tun, Speichertechnologien. Sie stellen Systems on a Chips, also die Halbleiter her, die in entsprechende Smartphones und so weiter gehen. Wohingegen, ich würde mal sagen, Apple sich auf solche Auftragsfertiger in einer gewissen Art und Weise verlassen muss, wie auch ein TSMC, wie auch ein Foxconn, der die Sachen dann nachher entsprechend zusammenpacken muss. Da kommen wir übrigens auch gleich noch raus, weil das wird ganz, ganz spannend zu sehen, warum Apple bei den Verkäufen so runtergeht und vor allen Dingen von welchen Märkten das abhängig ist. Und da ist halt Samsung in einer ganz anderen Welt unterwegs, wohingegen Apple eher so, ich will jetzt nicht sagen, die Designbutze ist, aber ja, sie Design geben vor, was wie hergestellt wird und bringen dann entsprechend Produkte zusammen und haben natürlich eine ganze Menge mit der entsprechenden Softwareentwicklung zu tun.
Ja, das ist bei Apple, da gibt es natürlich andere Philosophien. Samsung ist ja so ein riesiger Konzern, die machen eben alles, ne, im Grunde genommen. Und es ist ja auch so, dass wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte eigentlich in der heutigen Zeit kein Telefon oder kein Gerät mehr haben, was aus einer chinesischen Produktion ist, dann ist man bei Samsung auch gut aufgehoben, denn die produzieren so gut wie nichts in China, schon aus traditionellen Gründen. Da gibt es ja eine große, ich will nicht sagen Feindschaft, aber
Rivalität.
Eine große Rivalität zwischen Südkorea und China. Und bei Apple gilt es ja zumindest teilweise eben auch. Und das Spannende ist aber, Apple konzentriert sich eben so ein bisschen so auf das Gesamtbild, also auf das Ökosystem, in dem man da drin ist, in dem man natürlich dann auch logischerweise ein bisschen gefangen ist. Das gilt aber für Android im Moment auch.
Ja.
Also das heißt, wenn man einmal anfängt mit einem Apple-Gerät, dann wächst es meistens. So war es bei mir zum Beispiel auch der Fall. Ich habe mal mit einem Tablet angefangen Und dann kam das MacBook dazu und dann kam irgendwie noch das iPhone dazu und dann kam die Apple Watch dazu und zack, hängst du drin im Ökosystem und kommst auch nicht mehr raus. Ich bin auch ganz happy da, muss aber auch sagen, gerade so in den letzten Monaten habe ich dann auch schon mal meine Entscheidung dafür ein bisschen in Frage gestellt, denn das, was Samsung macht, das finde ich eben auch extrem spannend. Denn die Unterschiede sind gar nicht mehr so groß. Früher konnte man sagen, ja, ich kaufe mir ein iPhone, weil das kann ich über Jahre nutzen. Ich habe da Jahressupport. Über 7, 8 Jahre kriege ich irgendwie die neuesten Betriebssysteme und Patches noch. Aber das macht Samsung mittlerweile ja auch.
Genau.
Und auch das Argument zu sagen, ja, aber bei Apple, da bekomme ich dann die Kopfhörer und ich bekomme die Uhr und ich bekomme dieses und jenes noch und das ist alles miteinander vernetzt. Das gilt bei Samsung mittlerweile auch. Also, und dann kommt dazu, wie du gerade richtig gesagt hast, Samsung entwickelt einen Großteil der Technologien eben auch selber. Hat Apple mittlerweile auch angefangen mit den Chips, aber da hat Samsung immer noch einen ganz, ganz großen Vorsprung, was das angeht. Und was man auch nicht vergessen darf, wir hatten, glaube ich, auch schon mal eine Ausgabe darüber, das Thema AI, da haben wir es mal am Rande angesprochen. Da ist Samsung ganz weit vorne und wir armen iPhone-User, wir sind immer noch mit Siri geschlagen, die wirklich so gar nichts kann.
Ja. Oh ja, das ist so abgefahren, wenn man überlegt, ich glaube Siri ist jetzt 12 Jahre alt, so etwa, oder 13 Jahre alt, wie abgefahren das damals war, ne? Als man zum allerersten Mal so einen Sprachassistenten nutzen konnte, und machst du es heute und vergleichst das mit dem, was eine Generative AI und so ein Transformer herausspuckt, dann denkst du, meine Güte, das Ding ist ja irgendwie vom letzten Jahrtausend, es ist ja unfassbar schlecht geworden, also mehr als Alarmstellen und nach dem Wetter fragen, geht schon fast gar nicht mehr. Ich kann das, was du da gerade gesagt hast, und das haben wir ja durchaus häufiger, wirklich nur unterschreiben. Zum einen, wie so ein Apple-Ökosystem sich aufbaut. Ich sag mal so, ich sitze vor einem halben hier. Ein iPad Pro und ein iPad Mini und ein Mac Mini M2 Pro stehen hier vor mir, aber ein Intel-PC zum Daddeln unterm Tisch, einer zum Streamen, vor dem ich jetzt auch sitze, direkt vor mir. Gucke ich auf den Schreibtisch, sehe ich tatsächlich ein Samsung Galaxy S24 Ultra, das Galaxy Z Fold 5 und noch ein Galaxy Note 10 Plus, was ich auch immer noch habe, wo mittlerweile komplett outgesourced sind bzw. installiert sind sämtliche Smart Home Anwendungen und die jeweiligen Two-Factor Authentication Sachen fürs Banking ist da drauf. Das habe ich also komplett irgendwie so outgesourced. Und ich glaube, das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis, seit dem allerersten Note ein absoluter Samsung-Fanboy. Ich bin Note-Fanboy. Für mich ist das die Firma, die diesen Formfaktor definiert hat. Also bin ein riesiger Freund von dem Note-Formfaktor. Wenn man mal so überlegt, ne, das allererste Note, das hatte 5,2 Inch. Da denkst du ja heute, meine Güte, das ist aber ein kompaktes Gerät. Ne? Heute bist du jetzt hier mit dem S24 Ultra, die heißen ja leider nicht mehr Notes, obwohl das Sinn macht für Samsung natürlich. Bist du, was ist das, 6,7 oder so? Und ja, obendrauf noch dieses Fold 5, wo ich mich so viele Jahre lang gegenüber Foldables gewehrt habe. Und dieses Gerät tatsächlich meine Perspektive darauf komplett verändert hat. Ich liebe das, insbesondere, weil es zu 90% tatsächlich im aufgeklappten Zustand war. Ich es eigentlich wie so ein iPad Mini genutzt habe und das wirklich ganz, ganz toll ist. Also du sitzt in der Bahn und liest auf Webseiten oder liest in deinen diversen Readern. Das kann kein normales Phone so hinzubekommen. Und es ist weitaus kompakter, als wenn du jetzt ein Tablet mitnimmst. Ich bin ein Riesenfreund bei Samsung von den Displays. Ich glaube, die machen mit die besten Displays, die es überhaupt gibt. Man sieht da tatsächlich wirklich Unterschiede. Die setzen den Standard mit jedem neuen Topmodell wirklich wieder eine Ecke weiter nach oben. Und ich habe vor allen Dingen, ja, ich habe 3 iPhones in meinem Leben genutzt. Eins davon hängt bei mir an der Wand auseinandergenommen. Habe mich aber nie, wirklich nie damit irgendwie arrangieren können. Ich mag Android auf dem Phone. Das Smartphone ist das Device, was ich jeden Tag am häufigsten in einem ganz bestimmten Anwendungsszenario nutze. Wenn ihr das mal vergleicht, wie ihr euren Laptop nutzt oder wie ihr euren Desktop nutzt. Ihr sitzt davor, ja, und da geht ja nicht andauernd der Bildschirm aus. Und sondern der Desktop ist dann auch entsprechend so arrangiert. Jedes Mal, wenn ihr euer Smartphone nutzt, fangt ihr in einer gewissen Art und Weise von vorne an, wenn ihr das wieder aufmacht. Ja, ihr geht dann wieder auf eine App drauf, geht dann, macht die wieder zu, macht die nächste auf. Aber du bist immer irgendwie so auf dem Homescreen. Und den kann ich bei Android über die verschiedensten Widgets, ja, ich weiß, mittlerweile kannst du sowas auch unter iOS machen. Aber ich habe da viel, viel mehr Restriktionen und bin großer Freund davon. Und Samsung wird für mich immer diese Firma sein, die ich damit in Verbindung bringe, die sehr früh, da sind wir wieder bei dem Formfaktor mit dem allerersten Galaxy Note, mir die Möglichkeit gegeben haben, so ein großes Screen mobil zu nutzen und damit große Teile meiner täglichen Arbeit abzubilden. Und das ist so der Grund, warum ich bei den Samsung-Smartphones geblieben bin. Aber keine Angst, das wird ja keine Smartphone-Geschichte. Aber letztendlich ist das ja die News. Denn Samsung hat Apple gerade genau dabei überholt.
Ja, und es ist auch nachvollziehbar. Einfach, weil die Produkte sind ein Ticken günstiger. Also selbst die Premium-Produkte sind ein Ticken günstiger als das, was du bei Apple bekommst. Wenn du dir jetzt ein iPhone 15 irgendwie konfigurierst mit 512 GB Speicher oder sowas, bist du, glaube ich, bei 1700 Euro. Das ist halt Wahnsinn. Ne? Das ist halt, wirklich irre. Da kriegst du das Fold für, da kriegst du auch ganz viele andere Sachen für. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, man braucht nicht zwingend das Ultra, man kann auch eine Stufe drunter gehen und dann liegst du bei unter 1000 Euro.
Absolut.
Und da kriegst du ein fantastisches Telefon, was alles macht. Und da musst du beim iPhone schon lange suchen. Ich mag das iPhone, weil es eben ein bisschen simpler ist. Bin ja älter. Nee, aber ich mag es, weil es ein bisschen simpler ist. Tatsächlich im Arbeitsablauf macht es alles, was ich so im Arbeiten haben will. Es verbindet sich automatisch mit meinem MacBook, wenn ich keinen Empfang habe zum Beispiel. Also sobald das MacBook keinen Empfang hat, springt es automatisch auf mein iPhone rüber. Ich muss ja noch nicht mal irgendwas bestätigen oder machen.
Ja, ja.
Das macht es automatisch. Also all diese ganzen Kleinigkeiten, diese Seamless Integration von Services, die ich in der Arbeit brauche, die funktionieren tatsächlich in diesem iPhone-System extrem gut. Und, oder in diesem Apple-System extrem gut. Aber, und dann komme ich dann wieder zurück, zum Beispiel bei Tablets. Ich habe lange ein normales iPad gehabt, weil das bei mir eh nur zusammenstaubt. Das habe ich auch vor letztes Jahr oder so, habe ich das der Tochter meiner Partnerin gegeben, weil ich tatsächlich nur rumlag bei mir. Aber ich habe meinen Eltern vor 2 Jahren ein Tablet geschenkt, weil ich sie so ein bisschen digitalisieren wollte auch, was so Nachrichten angeht. Und da habe ich ihnen das ganz einfache, billigste Samsung A irgendwas für 200 Euro oder irgendwie sowas gekauft. Das nutzt meine Mutter jeden Tag seit 2 Jahren. Und das hat nicht 1 Millimeter Batterie verloren. Das ist immer noch 100%. Dieses Display ist wunderbar. Meine Mutter ist mittlerweile abhängig davon, von diesem Ding. Und dann siehst du einfach, wie gut die Produkte sind.
Ja.
Und dieses Argument, das man früher genommen hat und gesagt, ja, aber beim iPhone da oder bei Apple-Produkten, da zahlt man zwar ein Premium, aber dafür halten die Dinge auch länger. Das stimmt nicht mehr.
Nein, das ist
toll. Und wenn du siehst eben auch, jetzt kommen wir in die anderen Bereiche hinein, wir haben ja über Tablets schon ein bisschen gesprochen, aber jetzt gehst du auch mal in die Displays, Monitore rein. Ich nutze hier ein großes Samsung-Display, ein G9 Neo und das ist sensationell. Ich habe in meinem Leben schon wirklich sehr, sehr viele Displays in meinem Leben und Monitore, vor denen ich gesessen habe. Und das hier ist so extrem scharf und so zuverlässig und so gut, dass ich sage, warum habe ich vorher nicht ein bisschen mehr Geld ausgegeben für ein Samsung-Display? Und das zieht sich ja bis über Fernseher und alle Sachen hinein. Und dann, wenn du das nämlich plötzlich ausweitest, kommst du in ein ganz anderes Ökosystem. Denn die Geräte von Samsung sind ja weit über die Welt der Tablets und der Smartphones miteinander vernetzbar.
Ja.
Also auch der Fernseher ist ja dann mit deinem Samsung-Handy vernetzbar oder mit deinem Tablet. Und dann redest du plötzlich, du hast eben dieses Smart Home angesprochen.
Ja.
Und dann redest du plötzlich über eine ganz andere Welt und da hat Apple einfach nichts.
Ja, also sie haben schon ein bisschen
oder was im
Smart Home-Bereich. Ne?
Ja, aber wenig.
Auch da gibt es einen Standard von Apple, genauso wie es den von Samsung gibt. Was ich bei Samsung, insbesondere bei den Smartphones, auch noch spannend finde, für die klassischen Prosumer oder B2B-Leute und Unternehmenskundinnen und Kunden, ist natürlich Samsung Knox. Die haben eine entsprechende Sicherheitsmatrix auch noch dabei. Das ist dann halt für Administratoren durchaus wichtig, die dann irgendwie Abertausende an Endgeräten einfach auch fernwarten müssen, wo dann Apps ausgespielt werden vom Unternehmen und so weiter. Da bietet Samsung etwas an, was Apple so in dieser Form nicht hat. Und Apple ist da schon sehr, sehr stark positioniert, gerade bei den großen Konzernen. Aber ich glaube, dass mittlerweile Samsung da eine ganze Ecke mehr zu bieten hat. Und ja, du sagst es ja schon, ne? Jetzt in Dortmund habe ich eine Samsung-Waschmaschine bestellt. Ja, ich habe hier zwei Samsung-Displays an der Wand, weil sie für mich preis-leistungstechnisch genau das waren damals, was ich haben wollte, QLED. Ich werde in Dortmund mir nochmal einen günstigen Frame holen, und zwar eigentlich so ein Auslaufmodell, so ein 32-Incher. Der hat zwar nur 1080p, also das sind diese matten Displays, die du an die Wand packen kannst und die aussehen wie ein Bild. Und das ist so lustig, als ich im letzten Jahr auf der Lenovo Tech World in Austin war, habe ich danach für eine Woche mir ein Airbnb, so ein Original, so ein Texas-Häuschen da gemietet, am Stadtrand, und komm rein und alles ist toll und gucken uns an, wie toll die Küche ist und das Wohnzimmer und so weiter. Und was ich hier total angenehm finde, hier gibt es ja echt keinen Fernseher. Ne? Aber guck mal, eine Soundbar im Singapur, da können wir doch bestimmt hier mit Spotify und so connecten und noch Musik hören. Und dann so nach 5 Stunden erstmal gesehen, dass da ein Fernseher an der Wand hängt. Ne? Und auch so gesagt, oh, guck mal, schöne Kunst haben die hier. Ne? Also, sehr geschmacksvoll. Also ich mag das so, da siehst du wirklich, wie die mit den Muskeln spielen können, wenn es um Display-Technologien geht und was sie in solchen Ökosystemen anbieten. Und das ist etwas, was auf jeden Fall in diesen Sommer in Dortmund ins Wohnzimmer reinkommen wird. Das werde ich zum einen nutzen, um Bilder abzuspielen, aber zum anderen einfach auch, um irgendwie einen kleinen Spotify-Server oder wie auch immer dann entsprechend damit zu betreiben. Aber ja, es ist ein riesengroßes Ökosystem. Ihr könnt natürlich auch noch Kühlschränke davon haben. Die Waschmaschine ist übrigens Waschmaschine und Trockner in einem. Auch das war mir wichtig. Auch wirklich einen Schnapper gemacht mit der Kiste. Und parallel dazu, also ihr müsst überlegen, im Vergleich. Und dann sollten wir vielleicht mal auf die Märkte zu sprechen kommen, warum Apple da so die Grätsche macht im Moment. Samsung baut vom kleinsten Sensor und kleinsten Halbleiter über Supertanker bis hin zum Burj Khalifa, Petronas Twin Towers, Taipei 101, riesen, krasse Wolkenkratzer, alles. Und die haben dadurch natürlich eine Industrie und Produktionserfahrung, die man auch austauschen kann. Ja? Also du kannst ja zum Beispiel sagen, ihr Leute aus der Display-Entwicklung-Abteilung, wir arbeiten an so einem neuen Superhochhaus. Ja, und das Ding muss irgendwie ganz besonderes Glas außen haben. Und wir müssen einfach auch Atrium und so weiter mit entsprechenden Display-Technologien ausstatten. Und dann kommen die vorbei und die haben da etwas andere Perspektive vielleicht drauf als der klassische Architekt. Oder stellt euch mal vor, Harman. Ja, die den meisten von euch vielleicht aus dem Audiobereich bekannt sind, die gehören zu Samsung. Und die machen auch Harman Automotive. Und das, was ihr in euren jetzigen Porsches und Audis und VWs bekommt, das kommt von Harman Automotive. Und dann sehe ich mir da die Displays an. Ich gucke mir an, welche Sensoren die mittlerweile auf da reinpacken, die dann Fahrerüberwachung machen und also so Augen monitoren, damit keiner einschläft und so weiter, Sicherheitssysteme, Konzepte, nicht nur Konzepte, das ist alles schon lieferbar. Auf der CES habe ich es mir angeschaut. Viele von euch kennen ja in den letzten, sag mal, 5-6 Jahren sind auch viele Autos auf den Markt gekommen, die vorne so etwas, das kennt man ja auch, so Kampfjets, so ein Head-Up-Display haben. Das können die natürlich auch anbieten, aber genauso hatten die so ein System gezeigt, wo du über die gesamte Cockpitbreite ein OLED-Display hattest, vorne unter der Frontscheibe, das gespiegelt wurde und das weitaus weniger Platz benötigte. Und das sind alles solche Sachen, ja. Das ist also diese unfassbare Company. Was machen die überhaupt aus, ne? Ich weiß nicht, 30% von dem Bruttosozialprodukt, was Südkorea
ich glaube, die und Hyundai, ja.
Ja, irgendwie sowas, ne? Also absolut
horizontsprengend. Ja, Da siehst du halt eine Diskussion, die wir im Moment generell auch politisch führen, diese Unterschiede zwischen einem integrierten Konzern, also die alles selber herstellen, und einem Konzern, der alles auslagert. Apple lagert aus. Also die entwickeln in-house und lagern dann eben die Produktion woanders hin aus. Aber das bedeutet ja eben auch, dass sie immer abhängig sind von dem oder von den Technologien, die eben möglich oder die ihre Zulieferer möglich machen. Und diese gleiche Problematik sehen wir im Moment überall. Wir haben es in der Autoindustrie ja auch, ne, dass die Autoindustrie extrem viel auslagert und gar nichts mehr selber macht. Also zum Beispiel an die ganzen Tech-Konzerne und so weiter. Und sagt, wir stellen das Auto her, das ist das, was wir können. Und Apple macht das ja ähnlich. Und da siehst du aber jetzt, dass in Zeiten, wo Technologie immer komplexer wird, dass eine In-house Research and Development, also Entwicklung, und eine Produktion auch in-house durchaus Sinn macht.
Ja.
Weil du eben so diese Beispiele, die du gebracht hast, eben dann nutzen kannst, zu sagen, ach Moment mal, wir wollen das machen oder der Bereich macht das, hatten da unsere Display-Leute nicht was oder haben da unsere Halbleiter-Leute nicht was. Und wenn du das nicht hast, dann wie gesagt, läufst du daneben von einem Hersteller zum anderen Hersteller und fragst, kannst du mir das machen? Kannst du mir das machen? Kannst du mir das herstellen? Das sind meine Vorgaben, so will ich das haben. So macht BMW das im Übrigen bei der Batterietechnologie. Die entwickelt in-house zwar die Chemie dafür und auch den Aufbau der Batterien, aber geben dann den Auftrag an KTNL und so weiter. Aber sind dann eben wieder abhängig davon, was kann KTNL oder was kann der jeweilige Batteriehersteller tatsächlich leisten? Also welche Möglichkeiten hat er? Und in einem Großkonzern wie Samsung oder so wie er konstruiert ist, fängst du ja anders an. Dann sagst du, was können wir denn mal machen? Also du fängst mit einer Idee an und sagst, können wir sowas herstellen, können wir sowas machen? Was sind die Produktionsmethoden, die wir dafür brauchen? Was sind die Produktionsmittel? Gibt es vielleicht auch Zulieferer, die uns dabei helfen können, die vielleicht schon eine Technologie haben? Wenn nicht, müssen wir es selber entwickeln. Und genau das macht Samsung. Die bauen zum Beispiel im AI-Bereich natürlich die ganzen Google-Sachen ein, weil da hängen sie auch ein Stück hinterher und da ist Google auch ein Stück weit vorne, da macht es auch Sinn. Aber die haben auch eigene Large Language Models, die sie entwickeln. Und die machen das immer parallel. Die haben ja lange, man hat es ja auch lange belacht, aber sie haben eben lange eben auch die eigene Chip-Entwicklung, also die SoCs eben, in ihre eigenen Smartphones gebaut. Und das hat ja auch gut funktioniert.
Ja.
Und das sind so Schritte, wo du halt merkst, dass ein Konzern, der das macht, plötzlich beweglicher ist. Früher hat man es ja andersrum gedacht. Früher hat man ja gedacht, ich lagere alles aus, dann bin ich als Konzern beweglicher und kann einfach nur alles zu meinen Zulieferern werfen. Aber heute bei den komplexen Technologien, die du hast und bei dieser Bandbreite von Technologien, die heute in einem Smartphone, in einem Tablet, in einem Monitor drin sind, du hast es gerade angesprochen, da sieht das plötzlich anders aus. Mhm. Und dann musst du auch, und dann kommt die politische Seite dazu, die Abhängigkeiten, die du hast, in deiner Produktion von den politischen Gegebenheiten, die vielleicht in einem Land sind oder die vielleicht zwischen Kontinenten vorherrschen, um es mal vorsichtig auszudrücken, die spielen dann plötzlich in der Produktion auch eine Rolle. Es gibt einen Grund, warum Apple einen Teil der Produktion mit Foxconn jetzt nach Indien verlegt hat, also weg aus China hin nach Indien. Und diese Spannbreite von Argumenten und von Dingen, die mit Technologie heute verknüpft sind, das spielt eben auch eine große Rolle dabei, wie erfolgreich ein Konzern sein kann oder wie unerfolgreich er am Ende ist. Und Samsung hat in den letzten Jahren bewiesen, dass deren Ansatz, nämlich alles in-house zu machen, einen Teil reinzuholen, klar, aber den größten Teil in-house zu machen, auch in der Entwicklung, vielleicht der bessere ist, weil du dir einen technologischen Fortschritt verschaffst gegenüber der Konkurrenz, zum Beispiel eben auch in dem Fall Apple. Und Apple muss sich da anstrengen.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und wenn ihr euch anschaut, wo Apple, jetzt kommen wir ganz kurz wieder zurück zu den Smartphones, wo Apple hier ordentlich Marktanteile verloren hat, das ist vor allen Dingen in China. Es ist final zum Ende des Quartals, nicht ganz so schlimm geworden, wie es in den ersten 6 Wochen den Anschein hatte. Anfang März kamen tatsächlich die ersten Berichte aus China, dass die Apple iPhone-Verkäufe um 24% eingebrochen sind in den ersten 6 Wochen in China. Das ist also ein Landslide in jeglicher Form. Jetzt zum Quartalsende haben sie das auf 9% stabilisiert. Großer Gewinner war Huawei. Diesbezüglich. Huawei ist mit seinen neuen Flaggschiffen durchgestartet. In China ist ein Samsung, wir haben da gerade schon drüber gesprochen, traditionell jetzt nicht unbedingt so super stark aufgestellt, aber China hat sich mittlerweile auch zu einem Markt entwickelt, bei dem man ganz gerne auch die einheimischen Marken kauft. Und die machen ja hervorragende Phones. Also wir haben nicht nur Huawei, die ehemalige Nummer 1 übrigens weltweit bei den Smartphones. Wir haben ein Xiaomi, wir haben ein Vivo, wir haben ein Oppo. Also da fahren die richtig, richtig auf. Darunter hast du noch ein Honor, du hast noch ein OnePlus. Und das sind großartige Handsets, die es da gibt. Und das ist im Grunde genommen China gegen Apple, was da auf dem Markt stattfindet. Und das ist der Grund ganz einfach, warum Apple generell momentan so ein bisschen Probleme mit den Smartphones hat. Man muss aber auch eben so dazu sagen, und hatten wir das nicht sogar schon mal in einer Ausgabe, wo wir sagten, meine Güte, hat Apple den AI-Kurs nicht sogar verpennt? Ne? Und bei aller Liebe, aber in den letzten 3-4 Jahren, wenn ich euch jetzt mal so fragen würde und sage, sagt ihr mal ein Killer-Feature, was im letzten halben Jahrzehnt durch das iPhone definiert wurde, da fällt mir erstmal in diesem Moment nichts ein. Da kannst du sagen, okay, die haben Titaniumgehäuse gebaut, das hat mittlerweile das S24 Ultra auch, weil das kann ja jeder mal eben kurz aus der Hüfte schießen und das dann auch hinballern. Aber es gab da einfach nichts. Plus obendrauf kommt noch diese Langlebigkeit von den Handsets. Das heißt, du hast eigentlich eine Situation, in der deine Produkte so gut sind, die nächsten Generationen aber mehr oder weniger nichts Neues bieten, dass die Leute sich sagen, meine Güte, dann reite ich jetzt hier in den Sonnenuntergang mit den 3 Generationen alten Apple iPhone und warte einfach, was da kommt. Und ich glaube, dass im Moment Apple sich genau in dieser Position befindet. Und obendrauf hat man natürlich auch in Bezug auf, was launchen wir, was ist der große PR-Hype, sich dann in einer gewissen Art und Weise auch auf die Vision Pro eingeschossen. Man hat das Mac-Portfolio komplett neu aufgestellt, rund um das eigene Silicon und ist da wirklich all in gegangen, bietet ohne Wenn und Aber die besten Laptops, also effizienztechnisch, performancetechnisch, wobei es spannend sein wird, was wir im Mai sehen werden, weil auf der Microsoft Build wird es wahrscheinlich neue Surfaces mit ARM-Prozessoren geben. Und da geht man davon aus, dass Microsoft unbedingt zeigen will, dass Windows mit einem ARM-Prozessor, da Apple das Wasser reichen kann. Aber das war so Apples Domäne in den letzten Jahren, wo auch wahrscheinlich viele, viele Entwicklungskosten und Kapazitäten hineingepackt wurden. Und ich glaube, dass sie im Smartphone-Bereich und bei aller Liebe, das ist der Moneymaker für Apple. Ja, das ist der Umsatzbringer. Es ist immer noch iPhone, iPhone, iPhone. Auch wenn sie bei Services ganz, ganz, ganz stark zugelegt haben. Gar keine Frage. Und ich bin mir sicher, dass es auch noch weiter steigen wird. Aber der Moneymaker und das Kernprodukt ist das iPhone. Und bei aller Liebe, da sind sie rechts und links in jeglicher Form überholt worden. Bezüglich Features, auch bezüglich Kameras. Ne? Und ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie da mittlerweile noch auf dem zweiten Platz stehen.
Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin iPhone-Nutzer. Ich habe hier ein iPhone 13 Pro Max. Und ich dachte, also die sind ja relativ wertstabil, auch nach einem Jahr noch. Und dann habe ich gedacht, weißt du, ich wechsle das jetzt einfach jährlich. Weil ich verkaufe meins und dann lege ich nochmal 500, 600 Euro drauf und dann kriege ich wieder ein neues. Fein. Ich habe das die letzten 2 Jahre nicht gemacht, weil ich einfach gesehen habe, was waren denn die Update-Sprünge vom 13 aufs 14 und vom 14 aufs 15. Das war ein neuer Kamerasensor, okay. Und das war die komische Dynamic Island, die kaum jemand nutzt oder wo es kaum Apps für gibt. Und da habe ich gedacht, also weißt du, dafür jetzt irgendwie 600, 700 Euro reinzuballern, das lohnt sich nicht. Wenn ich aber dann sehe, was seit dem S22 mit dem S23 zum S24 passiert ist, da gab es jeweils große Sprünge. Also mit dem 100er Zoom und jetzt mit den AI-Fähigkeiten und so, das wären für mich Argumente gewesen, wo ich gesagt hätte, oh ja, cool, das will ich haben, das mache ich jetzt. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt aus Kostengründen sage, ich kaufe mir kein neues iPhone. Es ist einfach nur, es gibt nichts, was das 14er oder 15er wirklich so viel besser macht als das 13er, dass ich jetzt sage, das brauche ich jetzt unbedingt. Und das verstehe ich, wie gesagt, oder da sieht man eben die Innovationsfähigkeit von Samsung, die das schaffen, in jeder Generation tatsächlich nochmal eine Schippe draufzulegen. Und zwar so viel, dass Samsung-Kunden sagen, ja, das mache ich. Also das Alte in Zahlung geben, das Neue dann kaufen. Und beim iPhone, wenn jetzt das 16er, was ja dieses Jahr im Herbst kommt, wenn das nicht ein wahnsinniger Sprung ist, muss ich mir wirklich überlegen, ob ich da nicht wieder zurück switche zu Android. So weit ist es schon gekommen, dass selbst ich sage, ich switche vielleicht zurück. Da siehst du mal, Sascha.
Und ich glaube, dass wir den Titel der heutigen Ausgabe gar nicht so übertrieben clickbaitig gewählt haben. Das sind in dem Bereich die beiden Marken, an denen sich alle anderen ausrichten. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, in der Welt außerhalb von China, sagen wir es einfach mal so. Aber natürlich guckt auch Huawei, Xiaomi und wie sie alle heißen aus China, guckt sich an, was macht Apple da? Guckt sich an, was macht Samsung da? Und in welche Innovation und technologischen Evolution investieren sie und was bringen sie da an den Markt und wie können wir uns da entsprechend ausrichten. Deswegen ist es ganz klar für uns der Kampf der Titanen und bei aller Liebe. Die beiden bekriegen sich ja nicht erst seit der Mutter aller Patentschlachten, die übrigens ausgegangen ist, wie heißt nochmal das Schießen? Hombacher? Ich muss immer an den Baumarkt denken. Aber
das Hornbacher Schießen. Ja, das ist Hombacher Schießen. Ja.
Wo nichts bei rausgekommen ist. Aber Tatsache ist, die bekriegen sich ohne Ende, arbeiten aber genauso zusammen. Und es ist spannend zu sehen, wie nun auch da wieder das Momentum und die Dynamiken sich verschoben haben. Wir sind wieder gespannt, was ihr davon haltet. Ihr könnt bei uns in der WhatsApp-Gruppe natürlich mitdiskutieren. Das läuft ganz gut. Entsprechendes Feedback geben. Ansonsten würden wir uns natürlich gerne oder euch gerne dahin bringen, uns darüber freuen, dass ihr uns auf den diversen Plattformen auch ein Like hinterlasst, vielleicht sogar eine Bewertung. Das hilft generell dem Format. Und ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen als, ja, Don, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ne?
Genau, bleibt gesund, schreibt uns, was ihr bevorzugt, Apple oder Samsung und warum. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.
Ciao.